In unserem Slot geht es darum, Publisher, ist das ein Auslaufmodell? Braucht man die noch oder braucht man die nicht mehr? Publisher können helfen. Der Entwickler von Stardew Valley zum Beispiel, Concerned Ape, hat gesagt, dass es ohne Publisher nicht so schnell und so gut verbreitet worden wäre. Da haben die nämlich zum Beispiel das Wiki aufgesetzt und sich über die Übersetzungen gekümmert. Und das ist ziemlich gut. Es gibt aber auch natürlich Momente, in denen Publisher Sachen stoppen oder nicht realisieren, weil sie als nicht gewinnbringend gesehen werden. Zum Beispiel die 60 FPS-Version von Bloodborne, die es immer noch nicht gibt. Warum? Manu, naja, es gibt noch mehrere Dinge, die ich auch persönlich mit der Embracer Group zu klären habe, Spiele, auf die ich warte. Zum Beispiel Deus Ex. Was ist mit Thief? Warum? Bitte gib. Damit ich jetzt nicht hier die ganze Stunde, die allokiert ist, vor mich hin rante, habe ich drei andere Menschen eingeladen, die mit mir darüber reden und sehr gute und eloquente Punkte haben, außer bitte gib mir endlich die Spiele, auf die ich schon seit Jahren warte. Ihr habt es angekündigt, warum nicht? Deswegen stellen die sich jetzt einmal vor. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wie ihr seid? Ich fange mit dir an. Okay.
Ja, hallo, ich bin Konrad Kunze, der Geschäftsführer von Fusion Play. Wir sind ein kleines Indie-Studio hier in Leipzig direkt. Und für uns ist das ein bisschen die Heimatmesse, die Cactus. Wir sind sowohl ein kleiner Micro-Publisher, haben also noch kleinere Indies ein bisschen an die Hand genommen und denen geholfen, ihre Spiele auf PlayStation und Nintendo Switch zu bringen, entwickeln aber auch eigene Spiele.
Und wer bist du?
Ich bin der Mike, ich bin auch Geschäftsführer bei Bytrockers Games, aber aus Berlin. Wir sind auch ein Indie-Studio und es gibt es ähnlich lange, glaube ich, schon auch wie euch. Wir haben auch selber schon 6 Spiele released für uns alleine. Unter anderem, wenn ich es mal kurz sagen darf, Beat Slayer ist draußen seit vorgestern. Sind wir sehr stolz drauf. Und ja, wir versuchen eben immer ohne Publisher das Ganze zu machen.
Und du?
Hi, ich bin Ray Grimm. Ich bin Head of Editorial bei Bevidia Gaming. Also bin verantwortlich für alles, was mit Worten zu tun hat bei GameStar, GamePro und meinem MMO und GameStar Tech.
Wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich bin sehr interessiert, denn ich habe jetzt Leute da, die tatsächlich sehr viel Wissen und sehr viel Praxiserfahrung haben. Dementsprechend würde mich jetzt auch mal interessieren, vielleicht von euch beiden und dann vielleicht auch nochmal von dir, je nachdem. Was machen Publisher eigentlich jetzt genau? Also Verleger quasi, aber was sind Publisher? Was machen die im Gaming?
Ja, eigentlich ziemlich viel. Also ich glaube, das kann man auch gar nicht so eindeutig sagen, das ist jetzt das, was ein Publisher macht und das ist, was sie nicht so tun. Es gibt viele verschiedene Tätigkeiten, die ein Publisher übernehmen kann oder auch nicht. Das, was man am allermeisten kennt, ist Finanzierung. Das heißt, ein Publisher stellt die Finanzen, die es braucht, damit ein Entwickler ein Spiel überhaupt programmieren kann und entwickeln kann oder einen Teil davon und behält dann dafür einen Teil des Gewinns natürlich ein, um seine Kosten zu decken. Publisher machen aber deutlich mehr als das und auch nicht jeder Publisher finanziert automatisch. Es ist Marketing, ist ein ganz, ganz großer Punkt, Marketing und PR. Da geht viel, viel Know-how rein, da geht viel Geld auch rein, dass das Ganze auch bekannt wird, denn niemandem bringt was, wenn man ein ganz, ganz tolles Spiel hat und keiner auf der Welt weiß, dass unter den 10.000 Spielen, die jetzt im letzten Jahr rausgekommen sind, dieses eine Spiel total cool gewesen wäre. Deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt. Und es gibt noch andere Sachen, Distribution, das heißt, wenn ihr irgendwo im Steam-Sale einen Sale habt, das muss ja irgendjemand einstellen, einrichten für alle Spiele, dann sagen, die ganze Betreuung von Social-Media-Kanälen und all sowas, all das kann zu den Publisher-Tätigkeiten dazugehören. Das hängt aber immer vom Publisher-Deal im Konkreten ab, was jetzt ein Entwickler mit dem Publisher verhandelt, was der macht oder was nicht. Also ob das das volle Programm ist oder ob die jetzt sagen, wir machen das zum Beispiel, dass wir sagen, okay, wir brauchen reinweg einen Partner für Marketing, PR und solche Sachen.
Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Naja, ich glaube, das, was Konrad sagt, ist die Traumvorstellung von einem Publisher. Und da kommen wir später vielleicht noch zu. Aber das ist auf jeden Fall das, was sich alle wünschen als Entwickler, die wir beide ja sind. Kann ich das auch bestätigen? Ja, natürlich, das sollte ein Publisher tun. Im Prinzip alles, außer sich einmischen in unser Spiel. Oder wie viele, zumindest unsere Spielerinnen und Spieler, das auch denken, die wissen, was gut fürs Spiel ist. Und das ist die Traumvorstellung und die existiert halt einfach nicht mehr. Das war vielleicht vor 10 Jahren noch so. Aber im Moment gebe ich da Konrad recht, es gibt viele Möglichkeiten, was ein Publisher machen kann. Ich glaube aber, es passiert einfach auf die Art und Weise nicht mehr.
Ja, das finde ich.
Also ich würde noch ergänzen, viele Sachen sind natürlich dann auch einfach die weitere Verbreitung eines Spiels, also nicht nur quasi Leute darauf aufmerksam machen durch Marketing etc., sondern wir hatten ja vorhin auch schon Lokalisierung etc., also auch viele, auch der Kontakt zur Presse, also quasi zu uns, läuft ja eigentlich fast immer über Publisher, außer es sind halt wirklich Indie-Studios, kleinere, die halt keinen Publisher haben oder Self-Publishing haben, oder es gibt ja auch immer wieder Publisher, die nur für die Distribution von quasi den Ladenversionen verantwortlich sind, also noch nicht mal nur den digitalen Spielen, sondern wenn zum Beispiel ein bestimmter Indie jetzt schon mal erfolgreich war, dass man sagt, okay, wir wollen eine bestimmte Anzahl einfach in den Laden bringen. Das gehört auch noch mit dazu. Und ja, viele Sachen halt so auch so langweilige Sachen wie halt die Marktanalyse oder halt zu sagen, ne, was halt, wie sich bestimmte Trends etc. entwickeln, das gehört ja teilweise auch noch mit dazu. For better and worse, würde ich mal sagen.
Okay, und ich meine, wir wollen jetzt drüber reden, ob man das noch braucht. Also, weil es gibt ja immer mehr Spiele, du hast es ja auch schon gesagt, und Entwicklerteams, die sagen, wir möchten gerne unsere Spiels ohne Publisher rausbringen. Ich habe gerade Stardew Valley angeschnitten, das zwar mit einem Publisher veröffentlicht wurde, damals Chucklefish. Der Eric Barone, also der Concerned Ape, hat sich aber mittlerweile dazu entschieden, so unabhängig wie möglich zu sein. Und mittlerweile machen die, also der Publisher macht nur noch die iOS, Android und Switch-Versionen. Das Restliche läuft dementsprechend mittlerweile wieder über ihn. Aber wie läuft das denn, wenn man das ohne Publisher machen möchte? Also was sind da die, also was ist der Unterschied dazu?
Ich würde mal gerne das gleich gleich aufnehmen, den Ball, weil wir waren ja in beiden Situationen. Wir hatten ja Publisher, wir hatten schlechte Publisher, wir hatten gute und haben jetzt ja auch noch sogar einen, aber haben eben den Großteil alleine gemacht und möchten wahrscheinlich, und deswegen vertrete ich auch die Meinung, dass man das alleine machen kann, immer nachgefragt. Wir waren so die Nervigen, die immer gefragt haben, was macht ihr eigentlich für uns? Bis auf das Thema Geld, das kann man natürlich nicht wegreden. Wenn die dir Geld geben, dann ist das eine gute Sache, weil ohne Geld machst du einfach gar nichts, du entwickelst einfach nichts. Aber ansonsten habe ich dann gehört, naja, wir beauftragen halt PR-Agenturen. Ja, das kann ich doch auch alleine machen. Ja, wir beauftragen Marketing-Agenturen. So, der Publisher macht das Marketing nicht für dich. Der beauftragt nur eine Marketing-Agentur. Im Moment, das kann ich ja auch machen. Und das haben wir dann angefangen zu machen. Wir haben dann einfach die Marketing-Agenturen direkt gefragt, was kostet das eigentlich? Und dann kommen so die Überraschungen, oh, das ist ja gar nicht so teuer, wie man vielleicht gedacht hat. Und wenn man also das Glück hat, eine Finanzierung hinzubekommen. Und da gibt's heutzutage Gott sei Dank einige Möglichkeiten. Kickstarter ist ja fast schon alt dagegen, aber eben auch andere Möglichkeiten wie Förderung. Großer Fan, Riesenfan von unsere Spiele sind auch beide gefördert. Das muss auch in Deutschland auf jeden Fall so bleiben. Dann kannst du dich auch selber darum kümmern. Und das ist noch die Profischiene. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt auf dem Handy. Stardew Valley, Riesenspiel, gar keine Frage. Aber ich glaube auch, ihr kennt alle noch Vampire Survivor. Ist ja noch nicht so alt. Die vier Jungs aus Italien sind das, glaube ich, meiner Meinung nach gewesen, die haben das so rausgebracht. Und braucht man nicht überreden, was das für ein Riesenerfolg war. Gerade jetzt, ist keine Werbung, ist einfach nur, weil ich es heute gesehen habe. Ich sage den Namen jetzt trotzdem, Buckshot, irgendwas ist das. Das ist so ein russisches Roulette-Spiel. Einfach selber wieder rausgehauen und die Reviews sind insane gut. Es gibt ein anderes Spiel, wo ich den Namen nicht weiß. Das spielen gerade alle Twitcher. Das ist so ein Koop-Horror-Game. Alles einfach so raushauen. Daran sieht man, Moment mal, Discord-Community, TikTok, das kann am Ende sogar auch schon reichen. Und deswegen glaube ich, nee, der Publisher, wenn der sagt, ich mache Marketing für dich, frag mal nach, was du wirklich dann machst. Nichtsdestotrotz hast du natürlich, wenn du eine große Größe hast, und das ist vielleicht ein anderer Teil des Themas, dann hast du natürlich deine eigenen Kontakte als Publisher. Das will ich auch nicht abstreiten. Das haben wir bei uns, bei Didelic, der unter anderem Publisher bei uns ist, gesehen. Die haben natürlich ihr eigenes Netzwerk. Aber gerade bei den vielen Firmen-Publisher, die sagen, ich gebe dir kein Dev-Budget, also sieh zu, wo du dein Geld herkriegst, aber dann mache ich das wichtige Marketing, dann beauftragen die in 90% der Fälle eine Marketingagentur. Und das könnt ihr auch alleine machen. Keine Angst davor. Die sind echt nett.
Da möchte ich gleich reingehen.
Ja, bitte.
Also das sind so viele Themen auf einmal. Also das Erste ist natürlich, es gibt immer Beispiele von Spielen, die kleine Teams gemacht haben, die erfolgreich wurden. Und die auch ohne Publisher und ohne Marketingagentur irgendwie es viral geschafft haben, erfolgreich zu werden und damit ein großer, großer Hit zu werden. Das sind halt so einzelne Sachen. Das ist auch, wenn ich mir die Lottozahlen angucke, es gibt auch immer einen, der einen Sechser im Lotto hat. Und man sieht aber dabei die anderen 100.000 Leute, die keinen Sechser im Lotto hat, nicht. Und wenn man mal in der Szene sich, in der Indie-Szene verknüpft bei Twitter oder so und dort Leuten verfolgt und schaut, wie viele neue Spiele jeden Tag rauskommen und das in Wirklichkeit sind, und von den meisten hört man außerhalb der eigentlichen Entwicklerbranche gar nichts, weil die eben nicht dieses Glück haben, dann ist es halt immer die Frage, möchte ich mein Geschäftsmodell, wenn ich ein Spiel mache, auf Glück basierend haben oder nicht? Und da ist auch eine ganz große Frage, wie gehe ich ran? Bin ich ein Hobbyentwickler, der das in meiner Freizeit nebenbei so ein bisschen macht und dann denke, ach, vielleicht kommt ja was rum? Oder bin ich irgendeine Firma, wo man sagt, okay, wir haben jetzt Investoren und die haben Geld reingesteckt und wir müssen halt aber irgendwann auch wieder Geld verdienen, weil das muss ja auch irgendwann wieder zurückkommen, ne? Und dann möchte man halt, dass man zumindest einen grundlegenden Erfolg mit seinem Spiel hat, nicht dem Zufall überlassen, sondern dann möchte man ein Geschäftsmodell haben, was das in irgendeiner Form, na, garantieren kannst du das nie, aber zumindest die Chancen hochmacht. Und da habe ich zwei Wege. Entweder ich nehme einen Publisher oder eben ich mache das selber. Wie Mike so schön sagt, ich kann mir auch selber Marketingagenturen beauftragen und kann das eines einfach selber machen. Und das klingt doch im ersten Moment eigentlich ganz nett, als aber jemand, der das auch schon gemacht hat. Mit unterschiedlichem Erfolg kann ich aber auch dazu sagen, das ist jetzt nicht so ohne. Also das ist jetzt nicht so wie, dann sagt man, okay, dann rufe ich jetzt einmal bei der Marketingfirma an und dann machen die das, Punkt. Sondern das ist eine Tätigkeit, die kostet sehr, sehr viel Zeit, weil man selber dann die Koordination übernimmt. Das ist auch meistens nicht eine Firma, mit der man zusammenspricht, sondern gibt es eine Firma, die macht dann Werbeschaltungen. Eine macht Pressearbeit und macht Pressreleases, weil die das besonders gut können. Die anderen machen Influencer-Marketing. Eigentlich möchte man auch einen Messestand haben, wo man das Spiel ausstellt. Da muss ich mir einen Messebauer nehmen und muss auf der Messe selber irgendwo noch den Stand anmieten. Das heißt, das ist in Summe, sind das meistens mehrere einzelne Sachen. Und ich brauche dafür jetzt vielleicht nicht eine Vollzeitstelle, aber ich brauche dafür jemanden, der sich da aktiv drum kümmert, am Ball bleibt und immer wieder Druck macht. Ansonsten wird das auch nichts. Denn auch wenn ich jetzt einfach sage, ich nehme jetzt hier 10.000 Euro und werfe die auf eine Marketingfirma, die werden das schon wissen, was sie damit machen, dann ist ja der Anreiz von der Marketingfirma, da was Erfolg zu machen, jetzt nicht so hoch, ne? Also weil die haben ja ihr Geld, ganz blöd gesagt, ne? Bei einem Publisher ist das anders. Ein Publisher kriegt Anteile, das heißt, der kriegt einen gewissen Prozentsatz von dem Umsatz. Der hat einen aktiven Nutzen davon, wenn das Spiel erfolgreich ist. Das heißt, der macht genau das. Der kümmert sich, der rennt den Marketingfirmen hinterher und sag mal, im Zweifelsfall rührt er da seine Connections an und sagt dann, ich drehe mal hier noch was und helfe dort noch was, braucht Unterstützung. Der kümmert sich um den Marketingplan, dass das alles zusammenhält. Und ich glaube, wir kommen dann später noch zu dem Punkt, dass das nicht immer so läuft bei jedem, wie das sein sollte. Aber das hat schon aus unserer Sicht eine Daseinsberechtigung, dass man jemanden hat, der ein Mitanliegen hat, dass das Bekanntmachen des Spiels möglichst gut funktioniert.
Ich glaube, was man halt auch nicht vergessen sollte, ist halt einfach, dass es sehr stark darauf ankommt, nicht nur, was man für ein Spiel veröffentlichen möchte, sondern auch in welchem Rhythmus man vielleicht Spiele veröffentlichen möchte. Also gerade wenn man, also jetzt auch von quasi jetzt wirklich aus der Journalismus- oder Medienseite, wir haben ja mittlerweile immer mehr Spiele, die auch einfach Service-Games sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur so große Sachen wie halt ein Warzone oder ein Fortnite oder was auch immer, sondern es gibt ja auch kleinere Service-Spiele, wenn man sowas wie ein Don't Starve sich anguckt oder halt auch irgendwo Stardew Valley vielleicht, was halt auch, ne, mehrere Updates bekommt etc. Also Spiele leben ja teilweise sehr lange und das ist natürlich die Frage einfach, möchte ich mein Spiel veröffentlichen und das eine Zeit lang supporten oder möchte ich halt weitergehen zum nächsten Projekt? Wie viele Leute supporten das alte Spiel, während am nächsten Teil oder am nächsten Projekt gearbeitet wird? Wie viele finanziellen Möglichkeiten hat man da? Und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo Publisher dann halt vielleicht eine Art von Sicherheit geben können, ein Spiel lange zu supporten und lange zu unterstützen, je nachdem, wie halt der Plan aussieht oder auch sowas wie ein Dead by Daylight, wenn man auch so möchte. Also es gibt halt auch viele kleine Spiele, die aber darauf angelegt sind, sie über Jahre zu spielen. Und da ist natürlich dann immer die Frage, okay, möchte man halt wirklich sagen, man möchte der Entwickler von diesem einen Spiel sein? Oder wie will man dann weitermachen? Also ne, wie viel bringt ein Spiel letztendlich oder bringen halt auch Updates, neue Spiele etc., um halt zu sagen, man kann weitere Ressourcen einstellen, weitere Leute einstellen, um am nächsten Projekt zu arbeiten. Ich glaube, das kommt halt auch immer mit dazu oder dann letztendlich die Fragen, die halt dann dazu kommen. Ne? Einfach, wenn ein Spiel an einem Ort erfolgreich ist, möchte ich es halt noch übersetzen. Ne? Oder ich meine, an vielen Punkten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Stardew Valley so war, aber viele, gibt ja auch Fanprojekte, wo einfach Fans dann übersetzen und das halt weitertragen. Das gibt's natürlich auch. Aber darauf kann man ja nicht immer bauen. Na, also ich glaube, das ist halt auch was dann halt letztendlich reinstellt, wie einfach die eigene Vorstellung nicht nur von diesem einen Spiel ist, sondern wie es danach weitergehen soll und in welchen Abständen. Und Also was ich ja auch schon einfach oft gesehen habe, waren ja auch Indie-Entwickler, die auch schon mit Publishern zusammengearbeitet haben, die aber dann gesagt haben, nee, wir wollen Indie bleiben und dann später aber trotzdem noch zu einem Publisher gegangen sind oder aufgekauft wurden. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte ich ein Interview mit Ninja Theory zu Hellblade 1 und ich habe da für die GameStar einen Artikel drüber geschrieben, der hieß irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber irgendwas sowas wie, warum wir halt Indie sind, warum wir halt AA-Indie, warum wir keine Publisher brauchen. Ja, jetzt gehören sie Microsoft. Und na, also auch da, ne, Meinungen ändern sich oder halt die Situation ändern sich, die Möglichkeiten, die halt Publisher bieten. Ich glaube, das ist halt an vielen Punkten immer wieder so ein Abwägen letztendlich, auch was halt sich vielleicht fürs nächste Projekt richtig anfühlt oder halt ne, für die nächsten Jahre.
Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ein Publisher sich auch um Dinge kümmern kann, wie zum Beispiel, also wenn ich jetzt zu unserem Büro nach Berlin fahre, dann kann ich natürlich googeln, was man sich in Berlin alles anguckt. Oder ich frage Ray, die da wohnt, und die zeigt mir halt die richtig coolen Sachen. Und ich habe das Gefühl, Publisher können sowas auch. Also ich kann eine Marketingagentur engagieren oder ich frage meinen Publisher, der dann wahrscheinlich einen Kontakt hat zu jemandem, die dann schon wiederum zum Beispiel super viele Journalisten kennen oder genau wissen, wer die guten Messebauer sind zum Beispiel, die sich mit Gaming auskennen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer wieder die Situation, wenn ich mit Publishern rede oder den Marketingagenturen, die dann beauftragt werden, die teilweise gar nicht aus dem Gaming kommen. Und das ist natürlich dann schade für das Spiel, wenn mir dann jemand nicht mal genau erklären kann, was das Spiel eigentlich ist, was ich mir jetzt gerade anschauen kann. Also, wo ich drauf hinaus will, ist, abgesehen davon, dass ich gerne bei meinen Kollegen in Berlin bin, was für einen Publisher wärt ihr denn gern? Also, wenn alles quasi möglich wäre, der perfekte Publisher.
Der wir selber wären?
Ja.
Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Publisher sein wollen in einem großen Stil. Wir sind da in die Rolle reingerutscht.
Gute Frage, ja. Wir machen das nämlich jetzt auch gerade für Kleinst-Indies und merken gerade, oh, das ist einfach nicht gut.
Ja. Also ihr müsst keine Sachen machen, die ihr nicht wollt. Ne? Also ich will hier niemanden zwingen.
Nee, na, wir sind ja in die Rolle reingerutscht. Also bei uns war das so, das kann man auch so offen sagen, wir haben auf den Förderbescheid gewartet. Und der hieß ja, dass er innerhalb von 3 Monaten kommt. Und ein Jahr später war er dann da. Und wir mussten ganz einfach Zeit füllen, das muss man noch so sagen, weil wir haben, wenn man Leute hat, egal wie, die kriegen ja trotzdem jeden Monat Gehalt. Man kann ja nicht einfach sagen, man macht nichts, sondern es ist halt bei so einem Förderprojekt ein Teil des Rahmens, dass man nicht vorher mit dem Spiel beginnen darf. Man darf nicht vorher schon sagen, okay, dann legen wir halt schon los, was jeder denken würde, das ist die natürliche Herangehensweise. Also haben wir uns gesagt, okay, wir sind ja auch innerhalb der Region ganz gut vernetzt und wir haben da schon viele kleine Indie-Perlen gesehen von so kleineren Entwicklerstudios, die so Ein-Mann-Projekte sind oder so ganz kleine Sachen von mehreren Leuten, aber dann als Hobbyprojekt nebenbei, die aber echt Potenzial haben, wenn man die so ein bisschen polished und so ein bisschen in der Hand nimmt und das 101 ein bisschen denen zeigt. Und da sind wir da reingekommen und kamen dann in eine enge Zusammenarbeit mit Playhard Games und RP Games heißen die und hatten dann, das eine war Potion Party, das ist so ein bisschen wie man kann sagen, wie Overcooked, nur dass man seinen eigenen Alchemie-Shop hat und da so Potions brauen muss. Und das war ein super putziges Spiel und es war halt nur noch nicht so ganz gepolished und da sind wir mit dem jungen Mann zusammengekommen und haben dann damit geholfen am Balancing und an weiteren Ausdesign, welche Funktionen Game Design technisch sind hilfreich, welche nicht, und haben dann vor allen Dingen die Portierung noch mitgemacht, das heißt dann auf die PlayStation das mitgebracht. Das heißt, wir wären, glaube ich, wenn wir Publisher sind, eher sowas, jemand, der die Kleinen ein bisschen an die Hand nimmt und führt und die Sachen, die den Kleinen viel Stress bereiten, denen abnimmt, weil sie das uns nicht machen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt inzwischen 4 oder 5 Titel auf der PlayStation veröffentlicht. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Ich darf da nicht in Details gehen, das ist alles unter NDAs, das ist klar, aber es ist nicht so wie, ich mache mal morgen ein Release, wie das auf Steam ist. Ne? Und wir haben den aber jetzt schon mehrfach gemacht, den Prozess. Wir kennen den in- und auswendig. Das heißt, für uns gibt es da eine genaue Guideline. Wir haben unsere eigenen Formulare, dass wir wissen, dann und dann müssen wir das und das und das und das und dann das machen. Für uns ist das so nach Schema F. Wenn man das als kleiner Indie macht, wahrscheinlich kriegt man nicht immer den Kontakt, weil man erstmal eine Firma braucht dort. Und selbst wenn man dann dort Partner ist, im ersten Moment, wo man da reinrutscht, erschlägt einen das erstmal. Und da helfen wir halt einfach und können dann sagen, okay, da brauchst du dich nicht drum kümmern um das ganze Zeug. Das machen wir, das ist der unangenehme Teil für dich. Mach du mal dein Spiel, das ist ja das, worauf du auch Bock hast als Entwickler. Du willst dich ja nicht um irgendwelche Prozesse oder irgendwelche Marketing- oder Partnermanagement kümmern, sondern willst ein Spiel machen, was geil ist und was Spaß macht. Und das ist so ein bisschen das, wenn wir ein größerer Publisher wären, wir uns da trotzdem weiterhin sehen würden. So als jemand, der die anderen an die Hand nimmt, führt und da hilft, wo die Painpoints haben.
Mhm. Ladies first mal? Oder?
Also ich würde tatsächlich passen. Ich fühle mich auf meiner Seite der Videospielbranche ganz wohl. Deshalb, also ich glaube, Publisher könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, und da bin ich halt dann auch zu weit draußen letztendlich. Ich beobachte das ja immer so wirklich einen Schritt distanziert. Weshalb ich da halt nicht mit diesen persönlichen Erfahrungen letztendlich aufwarten kann. Das heißt, ich fühle mich hier auf der Videospieljournalismus-Seite schon ganz wohl.
Dann spreche ich mal den Elefanten im Raum an, den ich jetzt auch verklausuliert ausdrücken muss, weil wir natürlich diverse Sachen unterschrieben haben, dass wir was nicht sagen dürfen. Aber es geht um die Verträge hauptsächlich. Also das ist jetzt auch nicht, glaube ich, die Mega-Erkenntnis, aber es gehört einfach zur Geschichte dazu, dass gerade wenn du anfängst, wenn du ein Indie bist, wenn du klein bist, die Verträge sind katastrophal, die du heutzutage auf den Tisch gelegt kriegst. Also das war vor 10 Jahren, wir machen das seit 15 Jahren, war das nicht so. Und völlig random einfach mal so Facts zu nennen, wie der Publisher darf jederzeit ohne Angabe von Gründen von dem Vertrag zurücktreten, würde man als Privatmensch niemals unterschreiben, aber das wird einem angeboten. Das heißt, jeden Morgen wachst du auf mit einer, hoffentlich hat er noch gute Laune und finanziert das hier weiter. Da gibt es Sachen, Konrad hat vorhin so gesagt, der Publisher kriegt einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Ja, du lachst zu Recht. Die beginnen manchmal mit 100% des Umsatzes oder 200% oder 300% ist der neueste Mega-Move, den ich gelesen habe. Das heißt, die ersten, also wenn die, sage ich mal, Summe X, fiktiv, 100.000 Euro investieren, gehen erstmal 300.000 Euro an den Publisher der ersten Einnahmen. Du kriegst da keinen Cent von. Moment, hat der mir denn Dev-Budget gegeben? Nein, das kreide ich ja an. Über die Hälfte aller Publisher, das ist nicht ausgedacht, die Zahl ist noch wahrscheinlich zu niedrig, gibt dir kein Dev-Budget. Das bedeutet, du hängst mit deinem Spiel, mit deinen Förderkosten, mit allen, es gibt Leute, die arbeiten ja nebenbei, die entwickeln nicht nur Spiele, sondern arbeiten am Wochenende noch was anderes, um das Geld reinzukriegen. Die hängen da mit Hunderttausenden Euro teilweise drin, Jahren der Arbeit. Und dann wird denen gesagt, also ja, wir machen das mal, aber wir investieren mal auch ein Schnapsgeld in irgendwie Marketing. Und schon ist es die Rechtfertigung, dass du 100.000 Euro abgeben musst. Das ist doch nicht fair. Und wenn ich ein Publisher wäre, ein großer, wir fangen ja eben auch klein an, ist das erste Angebot, was wir sagen, Punkt 1, was Konrad auch sagt, wir sind ja selber Entwickler und haben diese Entwicklerbrille halt auf. Das heißt, wir möchten helfen. Denn wenn ich die andere Skala-Seite nehme bei AAA, das wisst ihr eigentlich auch alle, das seht ihr bei den AAA-Releases, die fuhrwerken in den Spielen rum, dass einem schlecht wird. Das ist völlig egal, ob es die technische Leistung ist, der Release-Termin, der Umfang, die Service-Angebote, das ist alles eine Katastrophe. Ja, das machen doch nicht die Teams. Das machen doch immer die Publisher. Das ist auch kein Geheimnis. Und deswegen, wenn ich das eine Ende vom Spektrum nehme und sage, nee, also das will man nicht. Man will nicht mit 20, 30, 50 Millionen Dollar ins Rennen gehen, macht 20 Millionen Minus und verkauft es trotzdem als Erfolg. Bei Buchstaben Publisher, dann ist das genauso schlecht, wie wenn du einen Indie abzockst, weil du als Publisher, als kleiner Publisher oder als Starting Publisher weißt, 9 von 10 Spielen sind ein finanzieller Misserfolg. Das ist so. Das ist eine Statistik, die überall nachzulesen ist. Und dagegen sichern die sich natürlich ab. Aber ist ja kein Problem. Wenn ich 30 Spiele im Portfolio habe, dann können ja davon mal easy 25 ein Fail werden. Da stehen aber 25 Teams dahinter. Da stehen 25 mal Existenzen hinter. Und das kreide ich ja so an, das interessiert heutzutage einfach nicht mehr. Es gibt unglaublich viele neue Publisher, die auf dem Markt ploppen gerade, was mich selber überrascht, die aber gleich sagen, ja, also Dev-Budget gibt es natürlich auf keinen Fall. In dem Moment, wieso gebe ich dir denn den kleinen Anteil, der ist nicht klein. Das ist nicht wahr. Und wenn ich ein Traum-Publisher wäre, würde ich sagen, Dev-Budget auf jeden Fall. Und danach gibt es einen Share. Ich muss mein Geld ja als Publisher auch wieder reinkriegen. Das ist ja nur fair, das kreide ich ja nicht an. Aber du bekommst ab Tag 1 bitte auch Geld, denn die sitzen da, Wartezeit, und brauchen Geld. Die haben ja Leute angestellt, die müssen bezahlt werden. Dann sage ich nicht, ja, du kriegst das erste Mal in 4 Monaten. Das würde ich nicht machen und das, glaube ich, geht halt leider nur, wenn du eine gewisse Grenze überschritten hast. Und die Beispiele gibt es im positiven Sinne. Auch in Deutschland gibt es da gute, aber auch international, die zum Beispiel 50-50-Deals mal anbieten. Und fairer geht's halt nicht. Jeder hat das gleiche Risiko, jeder gibt alles. Und dann haben wir diese guten Publisher auch, die dann auch zum Erfolg verhelfen. Und das ist ganz toll für Entwickler, wenn die sich zurücklehnen können und wissen, hey, die hängen mit dem halben Risiko drin, also strengen die sich auch an. Aber ist kein Risiko da. Meine These, strengt sich auch keiner an.
nur mal eine Verständnisfrage. Da geht es jetzt quasi wirklich um Publisher oder halt um Entwicklerstudios, die so gesehen Indie sind, also nicht quasi zu einem Publisher gehören. Mhm. Dann ist es ja eigentlich nochmal was anderes, wenn quasi, wie zum Beispiel, wenn du EA hast, die halt ein DICE haben, ein Maxis, ein BioWare zum Beispiel, das sind ja quasi interne Studios, die gehören ja diesem Publisher.
Richtig.
Das, was du beschreibst, ist ja quasi, wenn man ein Studio hat, das aber nicht einem Publisher gehört, oder?
Genau, wenn man bei den Großen sich die Firmenstruktur anguckt, kann man ja im Internet sehen, die haben teilweise, ich glaube bei EA ist es, boah, jetzt schlag mich keiner bitte, nicht Deep Silver ist von jemand anderem, das ist von Koch Media, die haben alle Unterpublisher.
Ja.
So, und die kümmern sich dann wiederum um noch kleinere, das wird einfach aufgeteilt so, weil es natürlich, wir haben selber mal angefragt, aus Spaß, aus Interesse, bist du denn mal bei einem Nintendo gewesen, beim Nintendo Deutschland, hast du gefragt, sag mal, was müssen wir eigentlich machen und so weiter. Und die haben uns eben erklärt, natürlich, wenn es nicht über 10 Millionen Euro Budget ist, dann ist das für die irrelevant, weil die so groß denken. Aber wir haben kleinere. So, und da gehst du zu denen hin und sagst, wie schaut's hier aus? Und dann kriegst du trotzdem bei den kleineren noch die Antwort, solange ihr nicht zu unserer Familie fest gehört, sondern extern gepublished werden wollt, kriegt ihr unfassbar schlechte Bedingungen. Wenn du zur Familie gehörst, dann hast du ein gutes Leben. Das ist nun mal so. Auch hier gibt's Beispiele, wenn du gefragt wirst oder oft Fragen auf vielen Veranstaltungen, Indies dann so Publisher, wie viel investiert ihr denn in ein neues Indie-Spiel? Naja, Summe XY. Und wie viel investiert ihr in eure Eigenproduktion? Das darf ich leider nicht sagen. Ja, warum nicht? Weil es ein Vielfaches davon ist. Ihr seid nur das Zubrot, was im Prinzip ein Lucky Shot mal ausmacht. Das ist das, was passiert. Das ist die Realität im Indie-Bereich. Wenn du, wie bei allen anderen Entertainment-Sachen, ein Musiker, der den Durchbruch erreicht hat, ein Schauspieler, der den ersten Oscar gekriegt hat, ab dann gehörst du zur Familie, ab dann kriegst du gute Angebote. Das ist leider so. Aber es ist schon ganz schön krass geworden, wie viele, und wir kennen halt sehr viele Indies vor allem, davon erzählen, aber eben auch Spiele und Firmen, die seit Jahren in der Branche sind, und ihr habt das alle bestimmt mitgekriegt, hier und da wird ja gerade verkauft und gekauft und aufgelöst, da greifen diese Verträge und diese Klauseln, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da wird knallhart abgesägt. Und dann sitzt dann ein 30-Mann-Team und sagt sich, ja, schade, dass es überhaupt keine Rechte für uns gibt. Und das ist schon ganz schön bitter. Und das, was Konrad sagt, nochmal geklärt, klar ist das aufwendig, das ist irre aufwendig. Aber je nach, wie du das auch von meintest, Größenordnung, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Studio, was mit 250.000 im Spiel drin hängt, dann stell dir halt eine Person ein, das haben wir auch gemacht, die das lernt, die das tut, dann weißt du, die gehört zu dir, die gehört zu meiner kleinen Familie und gibt sich Mühe. Ein anderer Publisher, der irgendwo in Asien sitzt und dir sagt, ich gebe mir Mühe, bei einem Investment von 50.000, wage ich zu bezweifeln.
Ja, das ist immer ein interessanter Punkt. Auch gerade diese Großpublisher, EA, Ubisoft, wie sie alle heißen. Ich glaube, da gibt es auch nochmal eine große Unterscheidung zwischen dieser Größenordnung und den typischen Indie-Publishern. Also ich meine jetzt sowas wie Curve, Raw Fury, Team 17, wie die alle heißen. Also die typischen, die eine Nummer kleiner sind, aber trotzdem keine kleinen Publisher sind. Und das ist doch so ein bisschen meine persönliche Empfehlung für Entwickler, sich an solche zu halten. Denn die ganz kleinen, also das habe ich auch sehr oft schon gesehen, dass es so plötzlich Publisher, Indie-Publisher aus dem Boden sprießen, wie sonst was. Da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt dann auch immer viele, für die sind die Indies ein Geschäftsmodell. Ne? Also da schaut man dann, wie kann man möglichst viel Gewinn erzielen mit möglichst wenig Aufwand. Ich glaube, das ist das auch, was Mike so ein bisschen kritisiert. Das gibt's im ganz Großen und im ganz Kleinen. Aber es gibt inzwischen auch schon eine ganze Menge etablierte Publisher, die eine gute Zusammenarbeit mit Indie-Studios haben, die auch keine eigene Entwicklungsabteilung in dem Sinne haben oder keine eigenen Studios, sondern die dann wirklich immer nur mit anderen Studios zusammenarbeiten und bei denen das auch ganz gut klappt. Und die Verträge sind halt unterschiedlich, muss man auch so sagen. Also je nachdem, mit welchem Projekt man kommt, kriegt man unterschiedliche Verträge. Und das ist auch eine Schwierigkeit, dass je kleiner man ist, umso weniger hat man dann in der Hand, um so einen Vertrag auch im Zweifelsfall, um Änderungen zu bitten. Ne? Also normalerweise gibt es eine Vertragsverhandlung. Und wenn ich jetzt aber irgendein Solo-Entwickler bin, der noch nie irgendwas geleistet hat, also noch nie irgendwas ein Spiel geschafft hat, was erfolgreich war, und dann komme ich zu einem Publisher, der eine gewisse Größe hat, dann ist es mehr oder weniger friss oder stirb. Wenn man aber schon eine gewisse Größe hat, schon ein bisschen was sich etabliert hat oder ein besonders interessantes Projekt hat und merkt, der Publisher hat da echt Interesse dran, weil der Publisher hat vielleicht sogar die Dollarzeichen in den Augen und denkt sich, das Spiel kann richtig geil durch die Decke gehen, wenn ich meinen Job richtig habe, dann hat man aber auch als Entwickler eine Position zu verhandeln und zu sagen, ihr den und den und den Passus möchte ich bitte gerne umgeschrieben haben. Es wird schwierig, man braucht dann immer einen Anwalt dazu, weil ohne Anwalt kann man so einen Vertrag eigentlich sowieso nie unterschreiben. Allerdings. Und das kostet dann auch wieder Geld und Allerdings. Das sind wir wieder bei der Problematik. Aber es ist nicht so, dass alle Publisher evil sind und dass das immer so ist, dass die Verträge Knebelverträge sind. Also ich kenne auch Verträge, bei denen der Entwickler deutlich mehr als 50-50 bekommt. Und es gibt auch die unterschiedlichsten Konstrukte. Ich kenne auch Publisher, bei denen die sehr flexibel sind. Also die sagen dann, wenn ihr einen Dev-Zuschuss wollt, könnt ihr den gerne haben. Das heißt, wir zahlen euch, was weiß ich, ihr braucht da 200, 300, 400.000 als Entwicklungszuschuss. Dann sinkt aber euer Anteil, den ihr bekommt. Das heißt, dafür wollen wir dann später mehr vom Kuchen abbekommen, wenn das Spiel dann veröffentlicht wird. Wenn du aber sagst, du willst kein Geld haben, sondern sagst, nö, ich bin selber finanziert, ich brauche kein Geld, ich habe Finanziers irgendwo oder ich mache es in meiner Freizeit. Und dann sagen die, okay, auch gut. Dann kriegst du mehr Prozente, weil wir müssen ja unser Geld nicht reinstecken. Denn das ist ja Risiko im Prinzip, was die da reingeben. Und wir haben bis jetzt, mit denen wir gesprochen haben und auch aus den Erfahrungen, wir haben schon Schlechtes gehört von anderen, haben bis jetzt aber selber nur gute Erfahrungen gemacht.
Da gratuliere ich dir ganz toll. Ich nicht. Aber das ist witzig, weil wir relativ gleich. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
Na, seit ungefähr 2012, 2013 sind wir
aktiv. Ja, also sind wir sogar noch einen Tick länger unterwegs. Ja. Und deswegen, ich sag mal, die letzten Jahre, wenn wir uns so aufregen, wir könnten uns jetzt hier die Karten so Autoquartett, wer hat welche Publisher wie oft kontaktiert, es kommt auf jeden Fall auf die Größe auch des Projektes an, es kommt darauf an, was du gesagt hast, ob es eine Reihe ist zum Beispiel, es kommt darauf an, manchmal, du bist ein Solo-Dev, aber du hast bei dem und dem AAA-Titel, warst du Lead-Art oder Lead-Pro, ganz andere Voraussetzungen, du bist amerikanisch unterwegs, die hauen die Kohle viel schneller raus, als du bist in Europa unterwegs. In Asien hast du das Gefühl, da zählt Samstag, Sonntag überhaupt nicht. Und wirklich, was Konrad sagt, es gibt die irrsten Konstrukte. Aber wenn ich so ein Kuchendiagramm mir vorstelle, dann ist definitiv nicht das größte Stück die Guten. Und was ich eben befürchte, ist dieses, wo es hingeht. Weil der Druck in unserer Branche steigt halt gefühlt exponentiell. Wir wissen noch gar nicht, wie das, wir hatten schon vor einer Weile darüber gesprochen, wie es dann losgeht mit dem, wir nennen es jetzt Xbox Game Pass. Das ist ja nur das Erste. An dem Tag, wenn Steam das einführt, wie läuft das alles dann? Und da wird die Karten komplett neu gemischt. Also das meine ich mit, ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht verallgemeinert. Alle sind böse, alle sind schlecht. Sonst würden wir ja nicht auch Verträge gemacht haben. Aber es hat irgendwie das Geschmäckle, wie man, glaube ich, im Süden sagt, dass es schlimmer wird und dass die Perlen schwerer zu finden sind. Aber wenn du eine hast, dann halt sie gut fest.
Noch ganz kurz, wir dürfen mir ja die Reh nicht ganz aus der Ruhe lassen.
Alles gut, ich finde es super spannend.
Ja, wir hören es, für uns ja. Ist sehr interessant.
Man muss halt auch sehen, die stehen halt auch unter Druck. Ne? Also wir haben das ja in der Branche viele mitbekommen, die ganzen Entlassungen, was mit Embracer und alles überall passiert ist. Das passiert ja nicht ohne Grund. Also die haben ja, die machen das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil die selber sehr, sehr, sehr viel Druck haben und mit deutlich größeren Zahlen rechnen und sich rechnen müssen. Das heißt, aktuell sind wir in einer Situation, also könnte man, glaube ich, fast einen separaten Talk draus machen, dass wir so ein bisschen Risiko laufen, in eine zweite Computerspielebranche-Krise zu laufen, wie das schon mal war zu den Zeiten von Atari und Co., wo es einfach viel zu viele Spiele gab. Und es einfach nicht möglich war, unter der Masse von Spielen, dass jedes Einzelne sich rechnet und die Entwicklungskosten trägt. Und heutzutage funktioniert das eigentlich nur so, weil die meisten Spiele Indie-Spiele sind und die allermeisten, denkt euch noch 10 aller dazu, damit kein Geld verdienen oder viel zu wenig Geld. Nur deswegen funktioniert das noch. Wenn das jetzt aber größer wird und immer mehr Indie-Spiele sich quasi etablieren und den AAA- und AA-Titeln auch teilweise, ich sag mal, das Geld wegnehmen, weil jeder hat nur einen bestimmten Betrag in seiner Tasche und entweder kauft er sich davon ein Helldivers oder ein Zelda oder ein Battlefield oder ein Stardew Valley oder irgendwas, aber er kauft nicht alle gleichzeitig, dann wird es immer schwieriger für die großen Firmen auch dann, ich sag mal, nicht radikal vorgehen zu müssen, um irgendwie weiter existieren zu können.
Das ist auch sowas, was wir bei uns halt immer wieder sehen, einfach wie lange sich SpielerInnen mit einem Titel beschäftigen. Ne? Also dass es gibt natürlich viele, ich will jetzt nicht nur sagen Hardcore-Gamer, es gibt viele Leute, die sagen einfach, ne, sie kaufen sich verschiedene Spiele, sie haben viele Interessen, sie kaufen sich viele kleine Spiele oder größere, aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die kaufen sich halt ein Spiel pro Jahr oder zwei Spiele pro Jahr oder die halt auch gar nicht gar nicht so tief drin sind in der ganzen Gaming-Branche. Also wie viele Leute gehen auch einfach nur mal in den Laden, gucken, was gibt's denn da Neues und informieren sich vielleicht gar nicht groß darüber. Ne? Es sind nicht alles Leute wie wir, die den ganzen Tag auf Steam rumhängen und schauen, oh, was gibt's denn da Neues? Oder halt sich wirklich ne, aktiv damit beschäftigen. Die kriegen das halt wirklich nur mit durch Werbung. Oder halt dadurch, dass sie halt einfach durch Zufall über irgendwas stolpern. Und es gibt eben ganz, ganz viele Leute, die halten halt einfach lange an einem oder, keine Ahnung, zwei Spielen fest oder an einer Reihe. Wir sehen es immer wieder bei, auch zum Beispiel bei Singleplayer-Titeln. Ich war vorhin ja auch in einem Talk zu Dragon Age, wo wir halt auch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Und ich meine, Singleplayer-Titel werden ja seit Jahren schon totgesagt. Ne? Das ist halt, haben wir immer wieder gesehen, das ist halt absoluter Blödsinn. Und wir sehen es halt auch immer wieder bei uns zum Beispiel, wenn wir unsere Zahlen angucken, was interessiert die Leute, welche Artikel lesen sie bei uns, da fällt ganz oft auf, einfach, wenn wir heute was über Witcher bringen, das interessiert die Leute doch genauso wie vor x Jahren. Nicht nur, weil sie Fans sind, sondern einfach, weil sie es teilweise immer noch spielen oder schon wieder spielen. Und es gibt wirklich Leute, die halten sich ganz, ganz lange an einem Titel fest. Und das macht es halt auch noch einmal, glaube ich, auch schwerer, weil einfach der Markt ist halt, ich will jetzt nicht sagen überflutet oder übersättigt, aber es gibt halt Angebote für alle. Und das ist großartig. Also es gibt heutzutage so viele, egal ob man es jetzt Cozy Gaming anguckt oder einfach, ne, oder Shooter. Ich spiele zum Beispiel halt auch beides und ich finde beides super spannend. Aber es gibt halt Leute, die haben halt ihre Nische, in der sie halt jetzt aber auch einfach ein unglaublich großes Angebot haben. Aber genau das macht es natürlich auch einfach nochmal schwerer, die Perlen zu finden, alles zu finden, was man möchte und sich auch noch alles leisten zu können. Gerade einfach in Zeiten, wo halt auch zum Beispiel jetzt jeder Streaming-Service teurer wird, egal ob es jetzt ein Spotify ist, ein Netflix oder was auch immer. Natürlich haben wir halt auch noch Services auf PlayStation, auf Xbox. Es gibt immer noch Spiele wie ein WoW, wo man halt einfach eine monatliche Abogebühr bezahlt. Und das wird halt auch immer alles teurer. Und ich glaube, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass deshalb auch Leute einfach manchmal ne, aus Geldgründen an einem Spiel festhalten. Und dass es das halt dann auch nochmal schwieriger macht, ne, sich einfach für andere Titel zu öffnen.
Ja, also mein Papa spielt immer noch Skyrim.
Meiner auch.
Ja. Nachvollziehbar.
Ganz komisch, gutes Spiel.
Haben wir den gleichen Papa?
Das war jetzt gerade so weird, weil ich auch genau dasselbe sagen wollte. Mein Papa spielt schon ewig Skyrim.
Ja. Wir haben tatsächlich, also bei der GamePro haben wir auch früher immer eine Was-spielt-ihr-gerade-Umfrage gemacht. Und da war auch immer Skyrim dabei und es war immer in den Top 3. Also es gibt halt diese Spiele.
Das ist ja genau wie GTA 5.
Ja.
Wie alt ist dieses Spiel schon? Das ist immer noch auf Platz 1, glaube ich, aller Charts. Und
super faszinierend, wenn man bei Steam in die Statistik reinguckt, was gerade am meisten gespielt wird. Es dauert wirklich eine ganze Zeit lang, bis man Spiele hat, die einfach neu rausgekommen sind. Klar gibt's dann mal, wenn so ein Palworld rauskommt oder
aber
ein Helldivers.
Aber ich wollte gerade sagen, ne, Palworld ist ja für mich wieder auch so ein Beispiel für, selbst wenn du alles richtig machst, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, ich habe es vorgestern, glaube ich, irgendwo gelesen, 80% Spielerverlust. Wenn du denkst, bei Palworld, das ging ja durch die Decke, das hat ja gefühlt jeder gespielt und gedacht, das ist ein Spiel, da kannst du 300 Stunden und mehr reinstecken und das ist ganz toll und hat ja im Prinzip bei jedem Spiel das genommen, was geil war und das ging hoch und bam, wieder zusammen. Auch das ist absolut nicht wirtschaftlich eigentlich, die haben sich damit nicht irgendwie aufgestellt. Das war ein Spiel, was über Jahre konzipiert war, was jetzt auch servicemäßig und so weiter und die haben es wieder einfach nur, um da anzuknüpfen. Nee, das war mal geil, aber ich gehe wieder zurück zu Witcher. Oder aber, nee, es war geil, aber da kommt jetzt schon wieder dann das nächste Spiel raus. Und da muss ich auch wieder mit hypen. Und wenn es dann auch so ein Indie-Hit ist, ich glaube, was war denn das letzte, wo ich überhaupt nicht fassen konnte, dass das so viele mochten? Lethal Company, glaube ich, oder sowas. Das war echt insane, wie viele Leute das gespielt haben.
Ja, ich
rein technisch. Das machen wir. Ist das also nicht die Frage? Und das hat mich total gefreut, wieder eben zu sehen, dass da sowas dann auf einmal auch wieder, yay, das ist so die Achterbahnfahrt der Gefühle. Du siehst, du kannst es ohne Publisher, yay, yeah, oder mit einem kleinen Publisher super machen und die Leute finden es geil und brauchst nicht viel Geld in die Hand nehmen, sondern yay, yeah, Attacke. Und das passiert regelmäßiger, auch durch Twitch und Co. Aber das hat halt auch alles so eine krass kurze Halbwertszeit, dass ich dann wiederum bei euch bin und sage, da würde mir ein Publisher, einer der guten Perlen, helfen, das Ganze den Lebenszyklus zu verlängern,
ja,
ein bisschen. Mal ein bisschen die zufällig 2 Wochen im Urlaub waren und den Hype gerade nicht am Strand mitgekriegt haben, dass die das vielleicht auch nochmal mitkriegen. Das wäre schon wirklich eine schöne Sache, ja.
Da habe ich direkt eine ganz kurze Frage, weil ich habe das jetzt schon mehrmals bei uns auch im Chat gelesen. Viele haben gesagt, ich brauche keine Publisher mehr, ich brauche keine Werbung, ich habe ja meine Twitch-Streamer. Würdet ihr sagen, dass das jetzt, wo ja Leute auch wieder noch mehr Twitch konsumieren, also habt ihr da einen Unterschied gesehen zu früher? Oder kann man das überhaupt isolieren? Kann man sagen, ja, jetzt muss mich eigentlich nur noch ein Streamer finden und alles ist gut?
Ja klar, das ist genau wie Lotto spielen. also ob der Streamer dich findet oder nicht, ist halt die Frage, ne? Also klar, die Streamer bringen dieses ganze Standard-Business der Marketing, PR und so weiter Firmen komplett durcheinander.
Absolut. Ne?
Weil die sind das gewohnt. Das ist ja entstanden aus der früheren Welt, wo man Fernsehwerbung und so weiter hatte oder Zeitschriftenwerbung geschaltet hat. Da konnte man planen, das hat die und die Auflage, so und so viele Leute werden das lesen. Und dann kann ich berechnen, okay, wenn das 100.000 Leute diese Werbung in ihrer Zeitung drin haben, dann muss die so und so viel Geld kosten, weil dann bringt uns das was oder nicht. Ne? Das kann man alles schön in Excel-Tabellen reinpacken und dann durchrechnen, ob es sich wahrscheinlich lohnenswert ergeben wird oder nicht. Und das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Weil Zeitungen nicht mehr so, analoges Fernsehen, kaum jemand guckt noch direkt Fernsehen, alles nur noch Streams, Werbung wird nur noch über Google Ads oder über Facebook Werbung oder halt damit auch Instagram und Co. geschaltet und die eigentlichen Kaufentscheider sind Influencer und das sind halt keine Firmen, mit denen man irgendeinen Vertrag macht im Normalfall und sagt, ja, ja, so und so, sondern das sind einzelne Personen.
Und naja.
Also bei den Großen
kann man, ja, wollte ich auch sagen, so kann man das nicht sagen.
Bei den Großen ist das so. Die Großen hängen natürlich mit ihrem Management dran, ne? Aber die kleinen Influencer, die Großen sind also zumindest für uns unbezahlbar. Also das ist für uns, da nehme ich mir lieber eine Marketingfirma und lasse eine PR-Kampagne machen, als dass ich mir von irgendeinem großen, international bekannten Influencer, weil wir verkaufen in Deutschland nur zum Teil, der Großteil verkaufst du ja heutzutage Spiele über Steam in der ganzen Welt. Da ist ja Deutschland nur so ein ganz kleiner Teil. Das heißt, wenn du mit Influencern rangehen willst, brauchst du irgendwas Internationales, am besten jemanden, der Ami ist. Nennen wir es beim Namen, ne? Weil das ist der größte Markt. Und was da für Preise aufgerufen wird, dann mache ich lieber eine PR-Kampagne. Oder was wir halt machen, wir versuchen die Leute direkt zu kontaktieren, die nicht ganz so groß sind und sagen denen, hey, wir würden euch unterstützen, wir schicken euch einen Key oder wie auch immer oder unterstützen euch in einer anderen Form und so weiter. Aber das ist halt auch wieder eine Sisyphus-Arbeit, weil du musst halt ganz viel Zeit reinstecken und,
und. Und vor allem geht es aber auch davon aus, dass Influencer damit halt auch nicht Geld verdienen wollen. Und das ist ja auch was, was man halt nicht vergessen darf. Also ich meine, wenn Leute hauptberuflich auf Twitch unterwegs sind, das heißt, das ist ihre Einnahmequelle. Das heißt aber halt auch einfach, dass die Einnahme nicht nur unbedingt durch die ZuschauerInnen kommt, sondern eben auch dadurch, dass sie halt Sponsoren haben. Und das ist halt auch einfach oft sind Publisher zum Beispiel. Also ich meine, ich weiß auch, wie es bei uns ist, wenn wir auf Presseevents sind, das sind eigentlich immer auch noch Content Creator. Na, also, und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Das ist halt auch, egal ob es jetzt Indie-Spiele sind oder halt Double- oder Triple-A-Spiele, auch da heißt es nicht, dass ein Influencer oder eine Influencerin das immer von sich aus gefunden hat. Es kann auch sein, einfach, dass auch da angefragt wurde, eine PR-Arbeit, Marketing, Pressearbeit, das gehört ja auch mit dazu. Also gerade wenn Leute halt sagen, ich möchte hauptberuflich streamen. Natürlich gibt es auch noch Leute, die es einfach aus Hobby machen, aus Spaß. Aber letztendlich, da ist ja auch immer wichtig, finde die richtigen Personen, die das haben wollen. Weil du kannst nicht einfach mit jedem Spiel zu jedem Influencer hingehen. Zum Beispiel unser Kollege Maurice ist einfach bekannt dafür, dass er halt hauptsächlich Strategiespiele spielt oder Rollenspiele oder so. Wenn da jetzt jemand hinkommen würde mit, hey, das ist eben mein Indie-Shooter, weiß nicht, ob Maurice da so der Richtige wäre. Aber das gehört ja auch noch mit dazu. Und das ist ja auch eine Arbeit, die dann teilweise ein Publisher übernehmen kann oder eine Marketingagentur oder wie auch immer, zu sagen, okay, das sind die richtigen Personen für dieses Spiel. Und auch da ist manchmal halt einfach, ne, natürlich Geld-Incentive, sich mit diesem Spiel zu beschäftigen für Content-Creator. Einfach, weil auch da müssen sie natürlich gucken, was passt zu mir, was passt zu meiner Community, worauf habe ich Bock. Aber auch letztendlich als Freiberufler oder ob sie bei Agenturen sind oder was auch immer, ne, einfach, was bringt ihnen letztendlich ja auch Geld. Also deshalb, ich glaube, es ist halt genau, wie wenn man zum Beispiel auch bei TikTok, hatten wir ja vorhin auch erwähnt, das ist zum Beispiel auch was, wo ich ganz gerne immer gucke, einfach, was es für neue Spiele gibt. Einfach vor allem kleinere Spiele, von denen ich vielleicht vorher noch nicht gehört habe. Und auch da sieht man halt immer mehr so quasi wirklich so TikTok-Influencer kommen, die wir dann halt auch weiter über Spiele informieren, wo dann auch immer da steht Anzeige. Und ich glaube, das darf man halt nicht unterschätzen. Das ist halt nur, weil jetzt zum Beispiel halt jemand, ne, hauptberuflich einfach, ne, auf Twitch arbeitet oder halt Content Creator ist, dass das halt automatisch komplett losgelöst vom Geld ist.
Also ich will ja jetzt auch nicht zu viel in irgendeine BWL-Vorlesung jetzt abdriften, aber Tatsache ist, es gibt ja einen krassen Unterschied zwischen Marketing und PR. Und du hast gerade so ganz salopp gesagt, ja, dann mache ich lieber PR. Der Unterschied zwischen Marketing und PR in einem Satz ist, PR kannst du nicht steuern. Marketing kannst du steuern. Das, ne, rauszuschreien in die Welt und hoffentlich Leute irgendwie Interesse damit zu erwecken, yay. wir haben uns riesig gefreut, dass heute Game 2 über uns berichtet hat, über unser neues Spiel. Das ist ja nur rausgeschrien in die Welt und gehofft, dass sie irgendwie das als Pressearbeit machen wollen. Und das ist super gut für uns, weil wir es uns in der Reichweite nicht leisten könnten. Aber
GameStar auch jetzt.
GameStar auch jetzt.
Du hast ja gerade darüber gesprochen.
Oh, das ist mir ausgerutscht.
Ja.
Habe
ich schon gesehen.
Ich hoffe nicht, okay. Nein, aber ernsthaft, wenn bei den anderen Sachen, du kannst sie nicht bezahlen, auf keinen Fall. Zum einen, also das kostet viele, viele Tausende Euro, Zehntausende Euro. Die lehnen das ab teilweise, weil eben entweder Managements dazwischen geschaltet sind und das ist wirklich der Großteil auch, dass da irgendwo, sei es nur ein privater Manager oder ein Anwalt, der das nochmal gegencheckt. Aber was noch viel schlimmer, finde ich, ist, in Amerika ist es keine Kennzeichnungspflicht, dass es Werbung ist. Und das heißt, auch hier wieder, wir können über Europa schimpfen, was wir wollen, aber hier muss es eingeblendet werden, dass es Werbung ist. Das probieren hier auch welche, weil damit verdienen Streamer Geld. Klar nehmen die, und das macht auch Sinn, Streamer, die auch diese Art von Spielen streamen. Wir sind auf die Nase gefallen schon, dass wir Streamer bezahlt haben und erst danach gemerkt haben, das war keine gute Idee, weil Person XY konnte das Spiel so gar nicht, war so gar nicht das Genre. Naja gut, so lernt man eben. Aber in Amerika denkt man sich dann immer so, oh wow, die mögen total dieses neue Double-A-Spiel, will jetzt überhaupt keinen Namen nennen. Nee, das ist voll bezahlt. Die haben dafür 20.000, 30.000 Dollar auf den Tisch gelegt, dass die das spielen. Aber natürlich hoffen auch alle, dass das den Abstrahleffekt hat. Diese ganzen kleinen, die man wiederum bezahlen könnte, die machen es dann for free, weil es der Große ja oder die Große gezeigt hat. Und das ist wirklich so ein Gemauschel, wo man völlig den Überblick verliert. Und ich gebe dir da völlig recht, das Game hat sich dadurch völlig verändert. So früher konnte man sagen, scheißer Satz, von Sokrates heißt nicht, ich weiß, dass ich nicht weiß, stimmt so nicht die Übersetzung, sondern ich weiß, dass ich es nicht weiß, ist die Übersetzung. Und das haben wir eben auch immer wieder gefragt, so woher wisst ihr denn, dass das der richtige Weg ist? Das wissen die nicht. Heutzutage weiß man das nicht. Man weiß nicht, ist der Influencer der richtige? Ist die Influencerin die richtige? Ist der Stil, den ich für mein Spiel gewählt habe, der eigentlich nach allem, was so Zielgruppenanalysen angeht und so weiter, ja, nee, Pustekuchen. Da kommt halt ein Spiel raus und machen wir uns doch nichts vor. Vampire Survivor hätte das irgendwer irgendwo gepitcht damals. So genauso, wie es aussieht. Ne? Du hättest nicht mal einen Indie-Publisher gefunden, der das Ding angefasst hätte, weil, sorry, das Ding sieht aus wie von 1993, HTML und bla, das kannst du ja nicht dein Ernst sein. Diese Trends vorauszusagen, ging vielleicht noch vor 10 Jahren so ein bisschen, weil es auch langsamer ging, weil es weniger gab, weil es weniger Möglichkeiten gab. Hier stand mal gerade mal im Chat, war ja auch so ein heißes, wird ein heißes Thema, AI. Wie schnell kann man damit dann noch Spiele machen? Und dann wird es aber nur noch mehr und noch mehr. Ich glaube, umso mehr aber wird entscheiden, wie ist denn die Spielerschaft gerade drauf, das zu analysieren, wird aber immer unmöglicher werden. Denn, hey, wer hätte mal sagen können, ich weiß gar nicht, was der aktuelle TikTok-Trend ist, es gibt bestimmt einen, aber das kann auch nicht mehr ein anderer sein. Und bei Spielen ist das genauso. Warum ich eben auch bei Publishern sage, klar, wenn du genügend Größe hast, wenn du einfach reinbuttern kannst und das auch noch tarnen kannst als, nee, das ist nicht bezahlt, ja, das ist gut, dann weiß die Welt und die Welt ist verdammt groß, dass es dein Spiel gibt. Aber das sind so die 5% überhaupt auf der Welt, die das schaffen können. 95% müssen sich irgendwie durchwurschteln, Glück haben, Lotto spielen. Und deswegen nochmal eben dann auch die Ansage, dass auch der Großteil eben nicht weiß, was man da tun soll. Ob jetzt der Weg der richtige ist, ein bisschen Guerilla-Marketing, ein bisschen mehr PR, du weißt es nicht.
Also salopp gesagt, Publisher müssen sich genauso anpassen an die neuen Zeiten wie wir. Man sollte sich nicht unbedingt mit jedem Trend mitgehen, aber zumindest überlegen, wie das eigentliche Geschäftsmodell mit dem funktioniert, was funktioniert. Ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe mindestens 2 ganz wundervolle Streamer gesehen, die da hinten sitzen. Ich wette, wenn ihr mit den beiden sprecht, die nehmen eure Käse vor, kann ich euch gleich sehr gerne connecten. Aber ich habe gedacht, wir nehmen uns die restliche Zeit, und weil ich habe hier schon sehr spannende Leute auch bei uns im Chat gesehen, der Game Dev Podcast ist da, Andy Dev ist da, das sind haben auch schon sehr interessante Sachen mitgeteilt, auch mit dem Chat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich würde nämlich jetzt noch ganz kurz sagen, da ihr ja beide auch gerade Spieler am Start habt, wenn ihr euch entscheiden müsst für eins und das in einer Minute kurz erzählen wollt, da wir jetzt gerade sowieso eine Plattform haben, vielleicht wollt ihr mal kurz ein bisschen Werbung für eins von euren Spielen machen. Fang du vielleicht mal an.
Gerne. Also unser aktueller Titel ist Across the Valley. Das ist ein Farmsimulator, obwohl es mehr so in die Richtung Gärtnern geht. Also wer gerne mal so in VR seine eigenen Tomatenpflanzen gießen und dann mit der Hacke noch Unkraut jäten und dann abernten und alles schön haptisch, ne? Perfekt. Oder eben dann die Kühe streicheln und die Schafe und kleine Babykühe hochziehen, bis sie dann irgendwann erwachsen sind. Ist ein ganz großer Fokus auf Entspannung, relax, sowohl der Soundtrack als auch die ganze Atmosphäre, alles super entspannt und, oh, sieht's ja gerade, alles auch wichtig mit den eigenen Händen, also man macht das wirklich alles mit den Händen und nicht irgendwie mit, ich zeige irgendwo mit einem Cursor hin, virtuell, und das gibt es für PlayStation VR 2, für Steam VR und auch für die Oculus Quest dort im App Lab Store.
Sehr gut. Und bei dir, ich habe schon, eben hast du ja zufällig schon was gesagt, habe ich gehört, nicht?
Ja, das war wirklich nicht beabsichtigt, man ist noch voll im Release-Rausch. Ja, wer sich nicht entspannen will, sondern völlig eskalieren will, guckt sich Beat Slayer an, ist gerade frisch rausgekommen, ist ein Hack and Slay auf Rhythmusbasis. Wer vielleicht Hades noch kennt, daran haben wir uns orientiert, aber natürlich ist es nicht so groß wie Hades. Unsere Idee war, das zu mixen mit, kann man eigentlich im Rhythmus fighten, haben wir gemacht. Und ein, denke ich mal, unverbrauchtes Setting. Es ist das Berlin der 90er Jahre. Das heißt, ein bisschen Trash, ein bisschen trashige Story. Wir kämpfen gegen einen Bösewicht, der alle auf der Welt zwingt, schlechte Musik zu hören. Und das finden wir gar nicht geil. Und deswegen, hier sehen wir es auch, vielen Dank, kämpfen wir uns durch Berlin mit Action. Gibt's auf PC jetzt noch. Und ja, viel Spaß dabei. Wer ein bisschen Bock auf Action und Rhythmusmucke hat, Beat Slayer.
Ja, crazy. Hat einfach jemand da schon das Videomaterial hinterlegt, ne? Als wär's die ganze Zeit der Plan.
Vor ja, das war jetzt wirklich, dass es nicht geschauspielert gerade, aber ehrlich, Leute, ja. Ein bisschen überrascht. Okay.
Mein diabolischer Plan ist aufgegangen.
Das ohne Publisher.
Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ray, vielen Dank für deine journalistischen Input. Und wir sind schon durch. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr interessiert seid an Gaming-News und Videos, kann ich euch natürlich den GameStar-YouTube-Kanal und den GameStar-Talk-YouTube-Kanal empfehlen. Da gibt es nämlich noch viel mehr Talks mit noch mehr Leuten, mit euch beiden sogar auch noch. Wenn das hier ein Video wird, würden wir euch auch einfach mal verlinken, weil ihr habt uns ja schon mal besucht bei GameStar-Talk. Das packen wir einfach auch in die Endcard mit rein und die Beschreibung mal gucken. Sorry, Geraldine, das musst du jetzt machen. vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind durch. Und ja, wenn ihr wollt, lasst uns ein Abo da. Müsst ihr aber auch nicht, also kostet aber auch nichts. Ich habe gehört, Leute, die uns abonnieren, haben schönere Haare. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.